Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Diaspora Night auf The Radio CC. Ich bin diesmal nicht mehr allein, beziehungsweise vorher war ja immer Leo dabei und heute darf ich unseren neuen Co-Moderator hier begrüßen, nämlich Benjamin. Guten Abend.
Guten Abend.
Du wirst uns jetzt erstmal begleiten hier bei der Diaspora Night mit deinem Fachwissen, weil du betreibst ja selber einen Pod.
Ja.
Das heißt, du weißt auch, was für ein Riesenproblem das ist, einen eigenen Pod aufzusetzen. Oder war das für dich relativ einfach?
Also im Gesamten habe ich schon Stunden damit verbraucht, Diaspora zu pflegen, aber in letzter Zeit ist es sehr wortungsleicht.
Im Moment, okay, gut, mal gucken.
Also es gibt zwar alle paar Wochen neue Security-Releases, aber die lassen sich einfach einspielen, das funktioniert super.
Hey, klasse, super. Ja, da werden wir auch nachher nochmal drüber reden, über die neuen Security-Releases, beziehungsweise können wir gleich sofort machen. Ansonsten, stell dich doch mal vor für Leute, die dich vielleicht nicht kennen.
Eben noch betreiben einen eigenen Diaspora-Pod und bin jetzt auch hier beim Radio schon eine Weile Hörer.
Ja.
Und war auch bei Faldrian schon ein paar Mal dabei. Mhm. Und ja.
Und hilft uns derzeit unsere Infrastruktur wieder gerade zu rücken.
Das auch, ja.
Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach mal mit dem ersten Thema an. Ich muss hier gerade noch ein bisschen den Sound rumregeln, also wundert euch nicht, dass hier ich auf einmal lauter werde oder leiser oder so. Sagt einfach dann bitte im Chat Bescheid, wenn das ungefähr die richtige Lautstärke ist oder wenn das zu laut ist. So, ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Rubrik an und das wäre folgende.
Diaspora aktuell.
So, da sind wir wieder. So, also Diaspora aktuell und da kam schon gerade der Security Release. JavaFund, hast du den schon, beziehungsweise Benjamin, hast du den schon implementiert? JavaFund, Quatsch.
Super Dux. Ja, ich habe gestern, als wir da mitten am Server vom Radio wiederherstellen waren, kam dann plötzlich eine Mail so: Security Release. Und da muss ich nebenbei noch schnell das auch machen, aber eben, das geht echt schnell. Also es ist eigentlich eine Sache von 50 bis 10 Minuten. Also vom Git pullen, schnell lokal testen, dann auf dem Server pullen, die Gems installieren, die neuen, die ja jetzt mit den Security, also es war ja nicht ein Security-Fix von Diaspora selbst, sondern vom Rails oder so. Das muss ich alle auf dem Server updaten, dann schnell neu starten und läuft.
Okay. Ich muss mal hier, ich glaube, man hört den Sound, ich hoffe nicht, die Sounds hier
was?
Ausfallen. Ja, ich glaube, man hört hier die Sounds vom Chat-Moment. Ja. Und Faldran hat mich gerade angeschrien. Okay. Gut, wir gucken gleich mal, dass wir hier den Sound ordentlich noch hinkriegen. Wir versuchen das mal. So, okay, ja, es ist die Security Release Nummer 0.0.2.5. Also das heißt, es ist jetzt schon der fünfte Hotfix Release und im Großen und Ganzen werden nur Fehler durch fremde Bibliotheken noch ergänzt und gefixt. Ansonsten gab es noch wohl ein größeres Security-Loch, wo DDoS-Attacken wohl relativ einfach möglich waren. Das ist auch gefixt worden, das ist jetzt wohl auch kein Problem mehr. Was haben wir noch? Eigentlich wurde mal wieder, wie immer bei den Hotfix und Security-Releases, darauf aufmerksam gemacht, bitte, jetzt aktualisiert ganz schnell euren Pod, sonst habt ihr echt ein Problem, weil eben dann die Issues bzw. die Probleme ja dann offengelegt worden sind, so von wegen hier, da gibt es ein DDoS-Loch, also passt auf, weil die, vor allem bei großen Pods, Geraspora oder sonst wie, da ist es dann natürlich kritisch.
Ja, also es ist ja immer im Interesse des Postbetreibers, dass er selbst einspielt.
Ja.
Was ich vor allem bei Diaspora ein bisschen kritisch finde, ist, dass es mit Pod Uptime, also diese Webseite, wo alle Pods draufstehen, eine Webseite gibt, wo alle mit Versionen draufstehen. Und wenn einem da langweilig ist, kann man da schön die raussuchen, die angreifbar sind.
Okay. Ja, sonst würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema über. Dann wäre das nämlich die Liberty API übernehmen. Fragezeichen. Das war nämlich eine Diskussion, die geführt worden ist. Faltran hatte das ja. Es kommt mir so vor, als hätte ich das schon mal irgendwann erzählt. Könnte sein, dass es in der Linux-Lounge gewesen ist oder weiß ich nicht, auch in Mumble. Es geht um die Diskussion über die API. Faltran hatte das ja sogar mehr oder weniger angestoßen. Von vielen ist es sowieso immer gewollt worden. Wir brauchen jetzt endlich mal eine Diaspora-API. Dass das noch nicht so ganz so einfach ist und dass eigentlich auch jemand fehlt, der das einfach mal implementiert und fertig macht. Und wie man das vor allem macht bei einem dezentralisierten Netzwerk. Das sind so die Standardprobleme, gegen die derzeit die Developer versuchen anzugehen. Und da
Ja.
hat man, ja.
Ja, also als ich vor bald 1,5 Jahren meinen Pod installiert habe, war ich auch schon interessiert. Ja, und dann kann man dann API und App schreiben und so und cool. Und ja, okay, API gibt es noch nicht, aber soll es wohl bald geben. 1,5 Jahre später ist immer noch am selben Punkt.
Ja, aber man muss ja auch jetzt sagen, dadurch, dass die Community das jetzt übernommen hat, gibt es natürlich keine Leute mehr, die das jetzt rund um die Uhr noch betreuen und rund um die
Das
Uhr
ja,
weiterentwickeln.
also.
Ja, außerdem gibt es ja noch viel, viele andere Probleme. Also eigentlich bräuchte die Diaspora-Community und die Entwickler und so weiter nochmal einen separaten oder besseres Tool, um sich zu organisieren, als jetzt Loom.io. Aber da können wir vielleicht später nochmal kurz drüber reden. Ja, so, und dann war eben die Frage, könnte man denn das nicht so über OAuth machen? Das ist ja der Dienst oder sagen wir mal das Protokoll oder die API-Schnittstelle, die bei Twitter Verwendung findet, wenn mich nicht alles täuscht. Das Tolle an OAuth ist, dass es relativ einfach ist, aber vorbereitet. Jetzt ist das Problem, dass OAuth keine Dezentralisierung unterstützt. Und das wäre natürlich fatal. Also, ne, wenn sich jeder irgendwie da anmelden könnte und das oder das überhaupt nicht funktioniert, das bringt einem dann ja nichts. Das heißt, Diaspora braucht eine Extrawurst. Und ja, jetzt müsste man eben gucken, wie man das übersetzt. Man bräuchte das ähnlich wie bei Twi man bräuchte es ähnlich wie bei Twitter, aber nicht genauso. Also jeder Pod ist ein einzelner Service Provider. Bei Twitter ist es ja wirklich dann nur einer, genauso wie bei Facebook. Ne? Eine Verbindung, Facebook, Twitter und so weiter. Und dann wird geguckt, okay, welche Apps hast du schon und welche nicht. Das heißt, jeder Server, jeder Pod wäre bei Diaspora ein Service Provider, der das dann anbietet, der die Schnittstelle anbietet und auch den Zugriff anbietet. Nur wie weit er dann geht, ist dann auch noch so eine Frage. Die Umsetzung findet man wohl auch schon bei Tent. Also bei dem neuen Protokoll, was ja Diaspora auch unterstützt, dieses neue Social Network Protokoll, was vielleicht auch implementiert werden wird in Diaspora. Und da gibt es zumindest schon mal Ansätze, wie es funktionieren könnte. Ob das dann was wird, ist dann die große Frage. Wie gesagt, gibt es dann noch eine größere Diskussion auf Loom.io.
Ich habe von Faltrein gehört, dass nach seiner mal wieder Nachfrage nach einer API da mal wieder was angestoßen wurde.
Ja, es ist nur die Frage, wer das dann umsetzt. Ne? Also,
Ja.
ich meine, thematisieren ist schön. Jetzt fehlt nur noch derjenige, der sagt, ja, gut, dann machen wir das mal fix.
Kann halt blöderweise kein Ruby.
Ja, richtig, das ist auch noch so ein Problem, weil Ruby ist jetzt auch nicht unbedingt die verbreiteste Programmiersprache. Also da würde ich, also bei PHP oder Python oder sowas, ich glaube, da sähe das schon ein bisschen einfacher aus. Nun gut, nächstes Thema ist Solaris Support. Glandy Robertson hat es angesprochen. Er meinte, ja, ich habe einen Kollegen, der hat hier drei Solaris-Server und der kennt sich auch mit Solaris aus und so weiter und hat das wohl auch mal versucht, einen Pod ordentlich drauf aufzusetzen, hat aber nicht so ganz so funktioniert. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn die Community ihm da helfen würde, diese aufzusetzen, weil dann hätten wir ja noch einen Server im Diaspora-Netzwerk. Ich habe das dann einfach mal in Loom.io gepackt, damit das nicht so verschütt geht. Und die haben dann gesagt, ja, im Grunde ist das ja super, ja, dass wir dann noch ein Betriebssystem oder sagen wir mal noch eine Plattform haben, wo man Diaspora drauf installieren kann. Nur jetzt muss sich irgendeiner darum kümmern. Und das Problem ist auch, dass Solaris wohl auf relativ alten Software-Packages, die zwar stabil sind, aber eben relativ alt sind, aufbaut und somit ist klar, dass Diaspora nicht mal eben aufgesetzt werden kann, wenn bestimmte Features fehlen oder irgendwelche Security-Sachen nicht genau eingesetzt worden sind.
Ja, also so ein bisschen ein Debian-Problem, wo auch immer das ein bisschen zu alt ist.
Ja, das stimmt. Aber zum Glück kommt ja bald die nächste Debian-Version. Und ja. Man hat wohl dem Robertson im Chat im IRC gesagt, also die Entwickler, die da meistens rumhängen, als er da mal gefragt hat, haben sie ihm wohl geantwortet, installiert doch Linux. Und das war wohl keine so gute Idee. Und so war das, so wurde das dann auch dementsprechend auf Loom.io kritisiert. Man sollte doch offen für andere Plattformen sein, vielleicht auch irgendwann mal für Windows-Server, man weiß es nicht, mal gucken. Und dass man dann eben schaut, dass man wirklich alle unter einen Hut bekommt und versucht, denen zu helfen, soweit es denn eben geht. Oder dann eben auch Anleitungen für verschiedene Plattformen zu bieten. Weil nur so kann Diaspora ja wachsen. Weil wenn Diaspora nicht dezentral ist, also wenn keine Server mehr Diaspora anbieten, dann bringt es im Großen und Ganzen ja auch nichts mehr. Und das ist ein großes Problem.
Ich weiß gar nicht, wie gut Diaspora auf anderen Plattformen läuft, wie zum Beispiel Mac oder Windows.
Das wüsste ich auch gerne. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die tatsächlich einen Windows-Server haben. Oder tatsächlich einen Mac OS X-Server. Wo ich mir auch überlege, warum? Also warum sollte man...
Naja, und der OS X müsste es eigentlich recht gut laufen, weil da ja viel Ruby-Zeugs drin ist, meinte ich.
Ah, okay. Ja gut, dann.
Aber also, Windows...
Ja? Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die da das mal unter Windows aufgesetzt haben und es läuft. Oder ist eingefroren. Oder es gibt einen Bluescreen oder so. Wer weiß. Ja, ihr könnt euch ja gerne an der Diskussion da beteiligen, vielleicht Support für OpenBSD oder sowas mit einschießen, weil ich meine, es geht ja bei Diaspora vor allem um die Sicherheit der Daten. Somit muss es auch um die Sicherheit des Servers gehen und somit sollte man vielleicht auch gucken, dass man mal auf BSD, beziehungsweise soweit ich weiß, ist ja Solaris ein BSD-Ableger, oder?
Weiß ich auch gar nicht so genau.
Okay, ja, ich glaub Solaris ist ein BSD. Auf jeden Fall ist es ein Unix, aber mehr
das, weiß ich. Ja.
Ja. Mal gucken.
Oder sonst.
Ja,
also, ich habe keins hier.
Wenn das auch jemand auf BSD mal aufgesetzt hat und das funktioniert und so weiter, wäre natürlich super, wenn es da im Wiki vielleicht auch dementsprechende Einträge gäbe. Oder man macht eine Anleitung einfach auf Loom.io und die wird dann später übernommen ins Wiki. Da kommen wir übrigens gleich noch zum Wiki. Cubies, sagt dir etwas?
Ja, das gab es damals mal auch so etwa vor anderthalb Jahren.
Ja, das war irgendwie so eine komische Website, wo irgendwelche Bilder angezeigt worden sind und dann konnte man sich da anmelden vor gefühlten, ja doch, 2 Jahren müsste das gewesen sein. Da funktioniert
also vor anderthalb Jahren, wenn ich mein Pod aufgesetzt habe, funktioniert es irgendwie noch so ein bisschen, also zumindest mal zwischendurch hat es funktioniert. Aber auf jeden Fall musste ja schon irgendwie eine API vorhanden gewesen sein, weil man konnte sich auf der Cubies-Webseite mit der Diaspora-ID anmelden.
Ja,
genau. Ist dann irgendwie weitgeleitet worden auf Diaspora, konnte da klicken, ja, ich will Cubies zulassen als App und dann ging das. Also das war wirklich irgendwie so eine Art Diaspora-App. Also irgendwie was API-mäßiges war schon da, aber halt nichts, was sich für Handy anscheinend getaugt hat.
Oder ich denke mal so im Verlauf, also haben sie wahrscheinlich diese API einfach abgebrochen, entweder weil sie zu schlecht war oder also weil sie zu viele Sicherheitslücken aufgewiesen hat. Oder weil sie eben nicht den vollen Funktionsumfang hatte, den man gerne hätte. Und deswegen ist es irgendwie so unter die Räder gekommen, weil ja dann sich auch die Community an Diaspora gesetzt hat und gesagt hat, das braucht man nicht, das braucht man nicht, das braucht man nicht. Oh, API, ach, braucht man nicht. Tschüss.
Kann ja gut sein. Nee, ich glaube, das Problem war hauptsächlich, dass halt immer entwickelt wurde und nicht groß Rücksicht genommen wurde auf das Cubies und irgendwann funktioniert das halt immer mal wieder nicht und irgendwann hat man das Gefühl gehabt, ja gut, dann lassen wir es oder weiß nicht.
Genau, und dann hat jemand mal auf Loom.io klargestellt, warum es, also was diese App überhaupt kann. Ich glaube, letztes Mal hatten wir das ja schon thematisiert und ich glaube, ich habe da total Mist erzählt. Also es war nicht einfach nur eine Galerie, so Bildergalerie im Sinne von, ja, ich habe ja hier ein paar Bilder hochgeladen und jetzt kannst du die auf meiner Wand ansehen und weiß ich nicht, sondern es ging viel eher darum, normale Bilder aus dem Netz direkt per einer, also zusammen mit einer Firefox-App per Shift-Klick auf Diaspora zu posten. Ganz fix und schnell, sodass das Posting relativ einfach geht.
Stimmt.
Ne? Also man ist
dann, da war was. Ja, man, da gab es eine Browser-Erweiterung noch dazu.
Genau. Es gab noch eine Firefox QBs App und dann also ein Add-on. Dann ist man also, weiß ich nicht, in die Google-Suche gegangen, hat irgendwelche tollen Wallpaper angegeben, Shift, Klick und dann wurde, glaube ich, ein kleines Fensterchen geöffnet, wurde gesagt, willst du noch etwas dazu schreiben? Nein, gut, dann hier ein paar Hashtags und dann los. Dann wurde es abgeschickt und dann wurde es auf die QBs-Seite gestellt und gleichzeitig auf Diaspora gepostet. Nur die QBs-Seite war extra so gemacht, dass man eben die Bilder sich genau schön ansehen konnte, aber eben keine eigenen Fotos, die man hochgeladen hat.
Ja.
Ne? Trägt vielleicht auch zur Dezentralität bei, ne? Ist nur ein Problem, was vielleicht dem, ja.
Ja, das QBs war ja dann wieder so eine Art zentral.
Ja, genau. Ja, gut, aber ich meine, klar, gut, wenn, aber es könnte ja weitere solcher Apps geben und man hätte, die Bilder wären ja auch wieder dezentral gewesen. Die wären ja dann, weiß ich nicht, auf irgendwelchen Webseiten gewesen oder sonst wo. Und man sieht es ja heute noch bei Diaspora, das ist ja immer noch möglich, durch Markdown einfach fremde Bilder einzubetten, anstatt sie hochzuladen, weil ja die Auflösung da sinkt. Leider, finde ich ein bisschen schade, aber klar, man kann ja da nicht 6,5 MB Bilder hochladen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel für den Server. Ja, ansonsten, ja, ist jetzt die Frage, ob man QBs sterben lässt oder nicht, oder ob man, wenn die API da ist, eine ähnliche App wieder einbindet oder das direkt einbindet in den Diaspora-Code, ob sowas sinnvoll ist. Also das war jetzt einfach nur mal so eine Rekapitulation, was QBs war, wofür es war und ob sowas wieder eingebunden werden soll. Aber man kann natürlich auch ganz klar sagen, wir haben Wichtigeres zu tun.
Ja.
Ja. Und jetzt
die Einzelansicht mal loswerden, bevor die da wieder irgendwas QBs einbauen.
Da arbeitet Sean ja schon dran, das hatten wir in der letzten Jahresbranche, glaube ich. Ja. Da hat er ja schon ein paar Screenshots gezeigt, so von wegen, ich bin schon dran, das muss alles weg, das sieht kacke aus. Also das wird uns auch noch verfolgen. So, jetzt machen wir mal einen Blick ins Wiki und ihr könnt das gerne mal mittun. Also wir machen jetzt so ein bisschen interaktives Radio, also jetzt mal von den Chats und so weiter abgesehen, sondern wir machen jetzt mal hier richtig interaktiv. Ihr könnt mal mitgucken, was es da zu sehen gibt. Und zwar unter wiki.diaspora-project.org findet ihr das Diaspora-Wiki.
Und jeder kann sich schon mal registrieren.
Genau, jeder kann sich schon mal registrieren. Nein, also wer da mitwirken will, warum denn nicht? Also jetzt soll erstmal die Konzentration tatsächlich auf das Wiki gesetzt werden, weil da auch viele Sachen passieren, die auf Loom.io nur so quasi angeschnitten werden. Im Moment ist das Diaspora Project Wiki wirklich die zentrale Seite, wo ihr quasi alle Bereiche finden könnt. Also wir haben da die Codebase, das heißt, die kommt auf GitHub. Ihr habt die Diskussionsbasis in den Google Groups. Ihr habt die generellen Diskussionen immer noch in den Google Groups, also als Mailingliste. Ihr habt den IAC auf Freenode und wo es dann auch eben um Entwicklung und normale Besprechungen geht. Es gibt Loom.io, die Community-Blogs, die derzeit noch entwickelt werden. Da ist der werte Kollege Sean immer noch dran und er sucht auch schon die nächsten Blogs raus, die dafür geeignet sind, zum Beispiel von Community-Entwicklern und die können sich dann da anmelden und sogenannte Planet Engine man da einbindet. Mit den Community Blogs, dieses Diaspora Planet, das hatten wir schon mal erklärt. Man nimmt die RSS-Feeds von verschiedenen Blogs, die sich mit Diaspora beschäftigen. Also zum Beispiel die Entwickler. Die haben natürlich auch noch andere Themen, deswegen muss es da speziell angepasste RSS-Feeds geben, aber die werden dann in diesen Planet mit eingespeist. Und so kriegt man wirklich eine schöne Community-Übersicht, was bei Diaspora abgeht. Was wird entwickelt und was kommt demnächst? Gibt es, wie gesagt, bei KDE und GNOME schon, also bei den Desktop-Umgebungen von Linux. Ja, und auch noch bei anderen Softwareunternehmen, die so ein bisschen größer sind, also Plattformen. So, und wer mehr erfahren möchte, geht einfach auf More und kommt auf die neue, die bald auch übernommen wird, auf die neue Diaspora-Project-Seite. Es gibt ja Diaspora-Project.org, also ohne Minus. Und dort sind immer noch die alten Informationen drauf, immer noch die alten Entwickler und so weiter und so fort. Und bei diaspora-project.org sieht man tatsächlich, dass da Fortschritt passiert, dass da ordentlich weiterentwickelt wird und dass, wie gesagt, demnächst, wenn alle diese Punkte dann ergänzt werden, alles, was ihr da seht, dieses offizielle Diaspora-Wiki, das werdet ihr dann übernehmen. Also diese ganzen Informationen werden dann übernommen auf die normale Diaspora-Project-Seite. Ja, sonst beschreib du doch mal, was du siehst. Vielleicht
ja, also ich muss gestehen, dass ich das Wiki bis vor, keine Ahnung, einer halben Stunde gar nicht gekannt habe. Aber das sieht recht gut aus.
Ja, es gibt eine schöne Übersicht. Ja. Das Tolle ist, wenn ihr mal, was haben wir denn hier? Wo war es denn?
Das sieht auch übersichtlich aus. Also ich hatte jetzt noch nicht groß Zeit dran rumzuklicken. Aber so, glaubt man findet da recht schnell was.
So, genau. Also zum Beispiel gibt es die Grassroots Project ganz rechts unter Community. So, mit diesen Grassroots Projects sind eben Sachen gemeint, wie dass man eben von unten, also Grassroot, ne, also von der, wie heißt das, Grasnarbe, ne? Von der Grasnarbe.
Ja, das ist doch Wurzel.
Oder Wurzel, genau, stimmt. Graswurzel, genau. Das ist also die unterste Schicht, in Anführungszeichen, die unterste Schicht von Diaspora, also quasi die ganz normalen User, anderen Usern helfen. So, dass es dann eben wirklich nicht den Support gibt, den man so kennt, so von Facebook. Ja, lieber Facebook-Support, ich habe das und das Problem, helft mir mal. Sondern, dass wirklich die Community sich um sich selbst kümmert. Und wie man das macht, ist ganz einfach. Man schaut sich die Feature-, Bug- und Question-Hashtags an und kann da zum Beispiel helfen. Oder es gibt... Hier steht jetzt noch ein Diaspora-Forum. Ich dachte eigentlich, es wäre geschlossen worden. Ich bin gerade am Überlegen. Eigentlich? Ja, genau. Das Diaspora-Forum.org gibt es gar nicht mehr. Also das sind auch noch solche Sachen. Es muss natürlich auch aktuell gehalten werden. Das ist auch noch so eine der Probleme, die in Zukunft noch auf einen zukommen. Also deswegen soll die Community auf jeden Fall mitwirken. Das heißt, das Diaspora-Forum zum Beispiel... ich glaube, ich werd da einfach mal einen Account machen und das rauswerfen, weil ich meine, ne, die Seite gibt es zwar noch, aber das Forum gibt es
nicht mehr. Aber wenn man draufklickt, dann kommen nur noch PHP raus.
Ja, das braucht man dann auch nicht. IRC-Chat ist klar. Ne? Dann Meetups finde ich auch toll, dass sie das mit integriert haben und andere Spezialseiten, die man so kennt, wie diasporial.com, PodUpTime, was haben wir noch? Und das eben Wiki, das derzeitige Wiki noch on GitHub. Das wird aber, wie gesagt, bald übernommen. Und was haben wir hier? A creative collective à la Mozilla. To have a place for everyone to come together to develop great fan art and then enable Diaspora users to create T-Shirts. Wow! Holla! Was ist da denn los? Das interessiert mich. Zazzle.com ist das, heißt das. Und man kann also seine eigenen Designs und so weiter da erstellen. Und wenn ihr da irgendwelche Diaspora-Sachen gefunden habt, also dort könnt ihr Diaspora-Sachen erstellen und findet dann dementsprechende T-Shirts oder sowas. Ich habe jetzt einfach mal Diaspora eingegeben, aber im Moment scheint da noch nichts großartig zu sein. Oder ich vertue mich, kann natürlich auch sein. Aber so wie es ausschaut, gibt es zu Diaspora erstmal nichts. Also sollte das auch noch weiter entwickelt werden. Solltet ihr irgendwelche Designer bei euch in der Familie oder im Bekanntenkreis haben, dann fragt ihr doch einfach mal, ob die nicht mal schöne Wallpaper machen können, beziehungsweise schöne Logos. Vielleicht auch für andere Pods, ja, so einen Logodienst anbieten, das wäre auch noch so eine Sache, die sicherlich gehen würde. Ich denke da vor allem an unseren Elektrol, der sicherlich das eine oder andere Logo gut herrichten könnte, sagen wir so. Ja. Und die ganz normale, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wie gesagt, ihr könnt in diesem Wiki wunderbar rumstöbern und während ihr rumstöbert, solltet ihr vielleicht auch darauf achten, Sachen, die wirklich nicht mehr aktuell sind, einfach rauszuwerfen. Also ich glaube, die Leute sind eher enttäuscht, wenn jeder Angst davor hat, da irgendetwas zu löschen oder irgendetwas zu verändern, als wenn da ständig mal einfach was verändert wird. Ne? Deswegen gibt es Wikis, damit man eben nicht die ganze Zeit alles so lässt, wie es ist und dann guckt, oh, ist ja alles alt, gut, dann lassen wir's. Und dann kann ich mich auf dieses Wiki nicht vertrauen, kann ich auf dieses Wiki nicht bauen, sondern los geht's, ab ins Wiki und am besten auch schon anfangen zu übersetzen. Ich weiß aber nicht, ob das schon integriert ist, weil derzeit gibt es, glaube ich, noch keine anderen Sprachen. Müsste man mal gucken, ob das überhaupt schon gewünscht ist, müsste man mal fragen. Wäre natürlich auch schön, wenn wir hier dann direkt schon unterschiedliche Sprachen mit dabei hätten. Ich meine, die deutsche Übersetzung ist ja dann für uns sowieso relativ einfach. Ja, gut, also das wäre es eigentlich erstmal als Überblick über das Wiki. Sonst noch etwas, irgendwas, was wir vergessen haben?
Wiki, oder?
Wiki, ja.
Du musst gerade selbst jetzt mal anschauen.
Genau. Was ich noch schön finde, ist, dass es sogar Anleitungen gibt für die Pod-Betreiber, um ihre eigene Splash-Page, also die Anfangs-Website, zu erstellen und die dann dementsprechend anzupassen. Das ist schon nicht schlecht. Schon ganz schön.
Das steht eigentlich schon auf der Default-Splash-Page, weil da steht drauf, normalerweise, wie man seine Datenbank einrichtet.
Klar.
Und das will man dann irgendwann weghaben.
Komisch, kann ich gar nicht verstehen. Ja, gut. Dann viel Spaß beim Rumstöbern, aber natürlich jetzt nicht. Nein, das war jetzt erstmal so ein kleiner Überblick. Und ich glaube, ich werde mich dann nachher mal anmelden und dann mal hier ein bisschen mit aufräumen. Ich glaube, es sind immer noch nicht alle GitHub-Wiki-Seiten übernommen worden. Und wie gesagt, da gibt es eine schöne Anleitung, wie man das macht. Und wer da mithelfen möchte, sollte sich einfach mal in Loom.io begeben, am besten auch in IRC währenddessen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass sie einen Mumble-Server haben, dann sind die auf unserem Stand. Und dann geht das los, geht das auch wieder voran mit Diaspora. Wunderbar. Ja, nächstes Thema, wir haben noch zwei, für diese Rubrik zumindest, und zwar Faldrin arbeitet derzeit an einer Build-Upload-App. Ich weiß nicht, ob wir das schon in der letzten, vorletzten Woche hatten oder bei der letzten.
Irgendwann war es mal auf dem Stream, aber ich weiß, kann auch Linux Launch gewesen sein.
Ja, genau, ja, doch wahrscheinlich wegen Android. Ist eine Android-App, die an der Faldrin derzeit arbeitet, da kann man, glaube ich, an den Code derzeit auch gar nicht dran.
Java? Doch, ist auf Bitbucket.
Ah, sehr schön, super. Gibt es da schon fertige APKs?
Das glaube ich noch nicht. Aber noch tut die App nicht viel. Also ich bin ja das ein bisschen mit ihm zusammen am Entwickeln,
ja.
Weil er macht das Android-Zeugs und ich mache die Anbindung mit Java an Diaspora, also dass man halt mit Java von Android dann oder auch von normal Java posten kann bei Diaspora mit Fotos uploaden. Und ja, und der macht halt jetzt die Oberfläche erstmal und dass man da halt Bilder aus der Gallery oder so dann auswählen kann und hochladen.
Ja, super.
Ist jetzt ein bisschen unterbrochen worden durch das ganze der Radio CC Server.
Serverzeug, ja.
Aber ja, das geht dann auch irgendwann wieder weiter.
Ja, super, sehr schön. Ja, ich freue mich.
Also sein Code ist auf Bitbucket in seinem Account und mein Code ist bei mir im GitHub-Account.
Mhm. Ja, super. Das Schöne wäre noch, also es gibt ja für vielleicht...
Kann ich sonst Links da noch in die Shownotes reinpacken?
Das wär sowieso klasse, genau, GitHub und Bitbucket. Wenn die App dann soweit fertig ist und wenn man da, man muss da wahrscheinlich auch gar nicht mehr, ne, das sind ja nur Standardfunktionen, die da noch rein sollen, ne, dass man eben sein Bild und vielleicht ein bisschen Text noch dazu packen soll oder sollen dann noch irgendwelche anderen Funktionen noch ergänzt werden?
Erstmal nur posten, weil das Problem ist ja, also dass man von einem Handy aus nicht wirklich ein Bild posten kann auf Diaspora.
Mhm, genau.
Weil in der mobilen Version von Diaspora ist Bild-Upload gar nicht drin. Alles andere kann man eigentlich auch mit der mobilen Version machen von Diaspora. Halt einfach lesen, kommentieren und einen normalen Post schreiben. Mhm. Aber halt so einfach schnell mal, ich habe jetzt hier eine schöne Situation oder weiß ich was, ich mache schnell ein Foto und poste es auf Diaspora, geht halt im Moment einfach nicht auf Diaspora.
Okay. Ja, das Schöne wäre dann, es gibt ja einen alternativen Android-Market, wenn man so möchte. Der nennt sich F-Droid. Den kann sich übrigens jeder mal runterladen. Ist ganz toll. Gibt es, glaube ich, sogar im Play Store nachträglich, den man noch nachinstallieren kann. Dort werden die Lizenzen auch angegeben. Das ist ein kompletter Open-Source-Market. Und wenn ihr da die App reinstellen würdet, dann kann man sich die ganz einfach dann runterladen und braucht nicht irgendwie mit APKs oder sowas rumspielen, sondern das wird dann alles über den App Store gemacht. Einfach dann mal fragen, ob die das mit in den App Store mit einnehmen, wenn das dann fertig ist natürlich und stabil ist. Und ich glaube, dann erreicht man auch ganz, ganz viele Diasporianer, weil ich glaube, die meisten kennen sich zumindest ein bisschen mit Android aus und kennen sich auch ein bisschen mit Open-Source-Software und so weiter aus.
Ja.
Und wer das jetzt nicht kannte, der...
Wir oder Valtran bestimmt irgendwie dann tun, wenn es dann fertig ist.
Sehr schön. Super. So, dann noch eine Sache. Und zwar geht's um das eigentliche Tags-Muten. Also, dass man eben Tags ausschaltet, die eben nicht so interessant sind oder die man nicht haben möchte. Das gibt es zum Beispiel bei Liberty schon längst. Haben wir ja auch schon mal vorgestellt. Ihr habt die Möglichkeit, Rivers auszuwählen, anstatt eben Aspekte, also Flüsse. Und dort könnt ihr eben sagen, ich möchte gerne den Hashtag haben, aber bitte ohne das. Also zum Beispiel Brasilien ohne WM 2012 war das, glaube ich. Sowas könnt ihr dann zum Beispiel einrichten.
Ah, also quasi Suchresultate folgen oder sowas.
Genau.
Also wo man dann halt richtig schön filtern kann, das, aber ohne das, aber mit dem wieder, aber oder wenn das dabei ist.
Genau so läuft das dann.
Klingt spannend.
Oder dann Beiträge bitte nur von dieser Person, aber nur zu dem und dem Hashtag oder zu dem und dem Inhalt. Das wäre zum Beispiel auch ganz klasse. Ich meine, wenn gehen wir jetzt mal davon aus, wir sind auf Netzpolitik, also haben jetzt einen Account von Netzpolitik und die posten irgendwas und ich sage, ich möchte gerne von Netzpolitik alles, was zur EU gehört, was mit der EU zu tun hat, möchte ich gerne haben. Den ganzen Rest, die ganze Eigenwerbung von Büchern über was weiß ich, das interessiert mich alles nicht, aber wenn irgendwas mit der EU ist, dann interessiert mich das und dann kann man das tatsächlich in Liberty zumindest einstellen. Und sagen wir mal, die ganz, 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 ganz abgespeckte Version wurde jetzt quasi als Feature einfach mal angefragt. Ich glaube, die Idee gab es sowieso schon etwas länger. Ist halt die Frage. Also ist natürlich gefährlich im Sinne von Folter- und Filterbubble. Hatten wir ja gerade kurz in Mango. Ja. Ne? Dass eben das Problem ist, man bleibt dann wirklich in seiner Filterbubble, in seiner eigenen Filterblase von wegen, ich kriege nur noch das von der EU mit und den ganzen Rest, der vielleicht auch deutlich wichtiger ist, kriege ich nicht mehr mit. Ja? Und das ist eben eines der größeren Probleme. Ne, weil man nicht mehr mit irgendwas anderem konfrontiert wird. Aber man muss dazu sagen, in Liberty gibt es dafür ja so einen Hauptstream, wenn man so möchte, wo man immer reingucken kann, was denn gerade alle anderen schreiben. Weil die Community ja nicht so groß ist, ja, steht da aber trotzdem immer was Neues. Aber eben, der Stream ist dann nicht überfüllt, was auch ganz schön ist. Ja, also Liberty hat das, wie gesagt, wenn man so möchte, perfektioniert, mit Vor- und Nachteilen. Und das war jetzt eine Anfrage von einem Rushed for Time. Jetzt ist ein Kommentar unter genau diesem Beitrag aufgetaucht und Diaspora Germany hatte einmal geschrieben, bitte hier vorschlagen mit einem Link zu GitHub. Und dann kam von Azumichi Inoki ein @DiasporaGermany. Euer Kommentar bringt mich auf eine Idee, die ich neulich schon mal hatte, aber wieder vergessen hatte. Es ging um einen Thread, in dem sich einige Diaspora-Cracks über etwas unterhalten haben, von dem ich nur ziemlich wenig verstanden habe. Dennoch hat mir der Post und die rege Beteiligung das Gefühl vermittelt, dass was passiert auf Diaspora? Gläserne Produktion sozusagen. Wenn sich hier jemand hin verirrt von Facebook oder so, ich könnte mir vorstellen, dass Diaspora in puncto Glaubwürdigkeit besser dastehen würde, wenn die eigene Plattform auch für die Entwicklungskommunikation genutzt würde. Ja, was hältst du davon?
Ja, also klingt gut. Also ich man kriegt da auf Diaspora schon relativ viel auch mit, was gerade entwickelt wird und so.
Also wir haben ja den Comet-Bot, wir haben die Diaspora-Night. Wir sind ja auch noch, also muss man ganz ehrlich sagen, wir sind ja auch noch irgendwie zumindest für die deutsche Community immer noch so ein kleines Sprachrohr, wo dann eben Informationen zusammengefasst werden. Wir haben den Diaspora-Hashtag, wir haben den Feature-Bug und weiß ich nicht Hashtag, wir haben Diaspora-HQ, wir haben Sean Tilley, wir haben John, er hieß noch irgendwie John Hala oder sowas, das weiß ich leider jetzt nicht mehr, der auch Mitentwickler ist und so weiter und wir haben natürlich Dennis Schubert, also es kommt immer ein bisschen was. Nur dass man das nicht so ein bisschen zentraler haben kann oder dass man nicht mal ein bisschen mehr davon mitkriegt, ist, weiß ich nicht, dass man das irgendwie in einem separaten Fenster hätte oder sowas, das wäre schon ganz schön, dass man das ein bisschen zentraler hat. Nur ist jetzt die Frage, wie man so etwas umsetzen kann.
Also, wie meinst du zentraler als
Ja, dass man,
ist ja.
dass man das wirklich vor allem alles über Diaspora macht und dann eben nicht so im IRC auslagert oder auf eine Loom.io auslagert. Auf Loom.io wird ja auch ständig diskutiert und das kommt eben nicht auf Diaspora an.
Ja, gut, ist also man muss sich halt einfach auf eine Plattform einigen, wo man wo das also das entschieden wird oder so, aber diskutieren kann man eigentlich auf allen Plattformen. Also kann ja niemand wird bieten, dass er jetzt im IRC da irgendwie eine Idee diskutieren kann.
Nee, das stimmt. Nur
Aber
es ist halt die Frage, ob
schlussendlich
das jeder
muss es
mitkriegt, ne?
ja eben schlussendlich muss es einen Punkt geben, wo es irgendwie jeder mitkriegen kann.
Deswegen, also
Und
Blogartikel werden auch nicht mehr so geschrieben.
ja, aber ich glaube, der Punkt, wo es jetzt jeder mitkriegen kann, ist im Moment Loom.io, meinte ich.
Okay, ja. Ja, das stimmt. Nur ob es dann auch Ergebnisse nach dieser Diskussion gibt, ist dann meistens die Frage. Meistens wird diskutiert, dann wird gesagt, okay, jetzt ist ungefähr der Standpunkt klar und dann war es das auch schon. Ne? So von wegen, ja, Idee, wir machen eine API, super. Wie machen wir das? Ja, so und so und so. Ah, ja, okay. Okay, ja, und dann war es das. Und das ist natürlich schade. Ne, das wird man dann natürlich
Ja.
gerne hören, dass man, dass jetzt die Leute da und da und da dran arbeiten. Es gibt ja auch noch den Commit-Bot, wo man dann eben mitkriegt, welche Commits und welche Features oder welche Bugs gerade gefixt worden sind.
Gibt es da einen, der den Develop Branch überwacht, oder?
Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das
Also
ist die. Ich glaube, das ist die Branch. Ich glaube, das ist die Developer
Also
Branch.
ich habe ja bei mir auf dem Pod auch einen Commit-Bot drauf, der halt einfach mein Repo überwacht und wenn ich was pushe, das dann auf meinen Pod kommt, für meinen Pod das dann postet. Aber ich weiß nicht, ob es auch einen gibt, der die Commits postet, von
Also
die gerade wirklich aktuell im Development-Branch
doch,
gemacht
doch,
werden.
also soweit ich das hier, ich habe ja den abonniert, also soweit ich das sehe, ist das auf jeden Fall drin, ja.
Ja,
Das
dann.
müssten die auf jeden Fall sein, wenn mich nicht alles täuscht. Das müssen die von der Developer Branch sein, ja. Ja, okay, gut. Müsste man nochmal schauen. Ich glaube, wenn Gruppen in Diaspora angekommen sind, ich glaube, dann haben wir schon viel gewonnen.
Ja,
Ja, weil dann
also
kommt.
zu dem Thema so Tags muten und so. Ich habe ja da vor einer ganzen Weile mal so über ein User-Skript was geschrieben, weil sich Leute beklagt haben, ja, sie wollen mir zwar folgen, aber die ganzen Katzenposts wollen sie nicht haben. Und ja, ich will ja niemanden nerven mit meinen Katzen. Und da hatte ich halt ein Skript gemacht, dass man halt im Browser, Chromium kann das direkt und für Firefox gibt es ja Grace Monkey, wo man das dann einbinden kann und dann kann man da Tags ausblenden. Aber das ist ganz simpel, also das ist, wenn man stellt da Tags ein und alle Posts, wo der Tag drin vorkommt, verschwinden dann. Das ist nicht so schön, dass man sagt, ja, der Tag, aber ohne den Tag oder so.
Ja, das stimmt. Ja, vor allem ist auch die Frage, wie man das dann umsetzt. Also möchte man jetzt wirklich einen Tag abonniert haben, aber alle anderen Tags dann nicht? Oder möchte man wirklich dann alle Tags angezeigt werden, die das Wort Brasilien beinhalten? Und wenn da WM bei ist, ist es nicht so schlimm. Also das muss man dann eben auch dann nochmal regeln. Also das ist auch nochmal so eine Frage. Also ob dann bestimmte, ob man dann so quasi bedingungslose Tags hat. Das heißt, nimm alles von Brasilien. Ist egal, ob der WM oder nicht bei ist. Aber ob jetzt die WM in Polen stattfindet, interessiert mich jetzt nicht oder sowas. Ja gut. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal ein bisschen Musik. Und zwar von Brad Sucks mit Just in a Phase. Und wir sind dann gleich wieder zur nächsten Rubrik wieder da.
Blick aus dem Fenster.
So, wieder zurück hier zur Diaspora Night. Und auch wenn jetzt gerade hier schon der andere Jingle mit eingebunden ist, wir machen nochmal einen ganz kurzen Sprint zur Rubrik davor. Und zwar geht es um eine Idee von PrePizza. Eine Idee, mit der Diaspora wieder mehr Nutzer bekommen kann. Wie wäre es mit einer Vorschlagsfunktion, über die man seinen Freunden andere Leute vorschlagen kann? Schließlich ist es ja auf Diaspora gerade noch schwer, Gleichgesinnte zu finden. Verbesserung, Vorschlag, Hashtag. Ja, was hältst du davon?
Ja, klingt gut. Was ich in letzter Zeit auf Diaspora oft gesehen habe, ist, dass Leute, wenn sie jemanden eingeladen haben zu Diaspora, den bei ihrer, also mal für sich vorstellen und sagen, ja, hier, sag mal alle Hallo zu dem, der ist gerade neu hier. Also nicht mal mehr so, dass die Leute selber schreiben, ich bin neu hier, sondern dass sie quasi von jemandem vorgestellt werden.
Ja, bei Dotti,
Wäre auch
also
ganz interessant.
bei Dotti ist das ja zwischendurch mal der Fall, obwohl da meistens dann eben einfach Leute vorbeikommen, die direkt was, ja, die ja dann überzeugt hat, mal zur Diaspora zu kommen, was auch super ist.
Ja.
Ne? Und dann, das ist sowieso, also dass man sich selber vorstellt, ist sowieso schon sehr hilfreich. Was eigentlich fehlt, also früher gab es zumindest auf Twitter, als Twitter noch nicht so bekannt war, gab es den Follow Friday, wer sich vielleicht noch daran erinnert oder wer Twitter schon so lange kennt. Da war es wirklich so, jeden Freitag wurde eine Person vorgestellt, die man besonders toll fand und hat das dann auch bestätigt. Also hat das dann auch meistens, bei den Dümmeren nicht so sehr, aber bei den meisten wurde das dann auch nochmal begründet, warum. Ja, warum man den Leuten folgen sollte. Und theoretisch könnte man sowas auf Diaspora auch einfach einführen, indem man quasi jeden Freitag so eine Marke macht oder von mir aus, weiß ich nicht, einen Diaspora-Dienstag. Nur das funktioniert halt mit mit dem englischen Begriff nicht so ganz. Also, ne, First, wie heißt es denn? Monday, Tuesday. Diaspora Tuesday funktioniert nicht so ganz. Müsste man schauen. Also das, vielleicht gibt es ja Leute, die Bock drauf haben, für immer einen bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Grafik auszuwechseln. Also auf ihrem Pod. Oder genau diese Funktion einzuschalten, um eben Leute dazu zu bringen, andere vorzustellen. Ich meine, wie heißt dein Pod? Nerdpol.de?
Nerdpol.ch.
Genau.
Also was es ja bei Diaspora gibt, ist diese Community Spotlights, die kann ich als Pod-Administrator einstellen und die werden dann halt bei Leuten angezeigt, die das nicht deaktiviert haben. Also die kommen dann zusätzlich im Stream oder auch halt bei neuen Leuten, dass die nicht einen leeren Stream haben und kann man aber in den Einstellungen ausschalten.
Okay, jetzt wäre natürlich, also ich habe die zum Beispiel nicht eingeschaltet. Jetzt wäre natürlich schön, dass man das demokratisch dann auswählen könnte, wer denn da derjenige ist, ne? Also wenn man dann so Bewertungen machen kann, also man kann ja als Pod-Betreiber erstmal welche vorschlagen, erstmal welche standardmäßig reinschieben und dann können die dann eben hoch oder runter gewotet werden, sodass dann eben der nächste reinkommen kann, so ungefähr, oder, ne?
Ja, also aktuell steht da, glaube ich, einfach ein Knopf drin mit einer Mailadresse also kann man einstellen, dass die Mailadresse halt zum Administrator angezeigt wird, dann kann da ja jeder Leute vorschlagen, dass ich die da einnehme, wenn die das Gefühl haben, ja, ich kenne hier einen, der schreibt cooles Zeugs,
Ja.
ob ich den da reintragen kann, kann ich das gerne machen.
Trägst du da eigentlich nur Leute ein, die auf deinem Pod sind?
Nee, ich habe jetzt auch ein paar von Geraspo eingetragen.
Ah, okay, sehr schön.
Halt, ja, einfach Leute, die interessantes Zeug schreiben.
Klar.
Und ja, nicht zu viele, weil sonst sind neue Leute überfordert mit ganz vielen Posts, aber ja, halt so, dass sie ein paar Posts haben, wenn sie sich anmelden.
Ja. Okay, dann müsste man mal gucken. Also ich wäre für eine Demokratisierung von diesem Feature. Das wäre echt eine klasse Sache, weil so könnte man wirklich, ja, also so hätte nicht jeder immer gleich die Überhand. Und man würde dann eben das auf maximal 10 Leute oder was oder vielleicht auch weniger, 5 Leute begrenzen, dass die dann auch, dass man so, auch so ein, vielleicht so eine kleine Liste hat, wer denn jetzt wie viele Likes noch braucht und dass man darauf dann aufmerksam macht. Und also ich finde es gar nicht mal schlecht, weil dann gibt es keine Bevormundung, was die Informationen angeht. Und keiner ist immer der Winner. Mal schauen. Mein Lieblingswort. Genau, wir machen weiter mit der nächsten Rubrik Blick aus dem Fenster. Und dort hat Oliver einfach mal auf Diaspora, also weil Frantic hatte ja eine direkte Diaspora-Integration. Und hat einfach mal sein erstes Jahr oder ein Jahr mit Friendica beschrieben. Und das geht relativ schnell. Einen Moment. Eigentlich nutze ich für Internetkommunikation nur noch Friendica und E-Mail. Okay, Statusnetz als nebenbei und das spaßige Crossposting zum Blog und zu Twitter und manchmal zu Liberty. Aber eben eigentlich nur noch Friendica, weil von hier aus alles geht, weil hier Kommunikation stattfindet, so wie ich es will, so privat oder öffentlich, wie ich es für nötig halte. XMPP ist klasse, aber auch kaum in Aktion. SMS so gut wie tot. Threema? Thema voll wahrscheinlich. Thema voll interessant, nutzt bloß fast noch niemand. Okay, also SMS und XMPP vor allem. Es gäbe dann noch einen völlig verwaisten AppNet-Account, ein totgelegtes Facebook-Profil, brauche ich nur noch für die API zu tryfriendica.de und üblichen, völlig vernachlässigte Sachen bei Last.fm, Flickr und Co. Alles kalter Kaffee, alles uninteressant geworden. Diaspora-Fragezeichen? Gelöscht. Die wirklich positiven Nebeneffekte: ich lese enorm weniger Müll von Leuten, die mich eh kaum interessieren, beziehungsweise real schon, aber nicht, wann die letzte Pizza gegessen haben. Und habe echt richtig viel gelernt die letzten 12 Monate. Viele der Friendica-Kontakte sind mit Abstand die interessantesten, die ich bisher im Internet kennengelernt habe. Es ist ein kunterbunter Haufen von alten und jungen Menschen, die offensichtlich alle mehr oder weniger die Nase voll haben von Zentralservern und Datenmissbrauch. Der Umgangston ist klasse. Sich zu engagieren macht Spaß. SSH/Shell/Cronjob/Git/MySQL. Von nix habe ich eine Ahnung gehabt und bin heute relativ unbekümmerter im Umgang damit. Nein, das muss man nicht alles können, aber es macht durchaus Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und es geht weiter hier. Das Ding wächst langsam, aber stetig. Ist mit Sicherheit besser als ein Riesenhype mit heißer Luft. Ich mag Friendica mehr denn je. Hat 7 Likes bekommen und wurde einmal auf Diaspora geteilt. Ja. Kommentare dazu.
Ja, kann Friendica nur sehr wenig. Also,
Also das vielleicht auch in Bezug auf Diaspora, was er zu Diaspora geschrieben hat.
ja, gut, zu Diaspora hat er ja so direkt nicht viel geschrieben oder so, sein Diaspora-Konto gelöscht hat, aber wenn man Friendica hat, braucht man das ja auch nicht mehr, weil die sind ja zueinander kompatibel.
Klar. Was haben wir noch? Ja, Facebook, dass er eben alle anderen Netzwerke vernachlässigt, und dass er eben an Diaspora kritisiert, dass erstmal viel heiße Luft produziert wird, wurde, ohne dass da irgendwie was kam.
Ja, das auch.
Ja. Ja, gut, okay. Dann, das zu dem Thema. Wer übrigens noch einen Friendica-Account hat, der kann dann natürlich auch kommentieren, dann später bei den Shownotes und so weiter, wenn ihr da Lust drauf habt, und dann geht das. Ja, sonst gibt es noch eine Gulli-News, also die brauchen wir eigentlich gar nicht großartig kommentieren. Facebook-Doppelpunkt, gerade bei jüngeren Menschen weniger populär. Das hatten wir ja schon letzte Sendung, dass Diaspora wirklich, ach, dass Facebook immer mehr ja, junge Nutzer nicht verliert, aber zumindest die nicht mehr großartig aktiv sind. Und genau das ist ja das Problem. Das ist das, worauf es ankommt bei Facebook. Die Leute müssen aktiv sein, damit man auch viele Informationen über sie sammeln kann. Und wenn sie daran gehindert werden, kann man nicht mehr so viele Informationen über sie sammeln. Ja, so. Wie sieht es mit dem Stellenwert von Facebook für seine Nutzer aus? Für 59% ist das soziale Netzwerk genauso wichtig wie vor einem Jahr. 28% der Nutzer ist es weniger wichtig geworden. Und 12% räumen Facebook eine größere Relevanz an als noch vor einem Jahr. Tatsache ist, dass die meisten der Personen, deren Zugriffe auf die Webseite nicht verringert haben. Der jüngsten Gruppe, nämlich den 18- bis 29-Jährigen, entstammen. Für die Zukunft haben sich 3% vorgenommen, mehr Zeit für Facebook aufzuwenden. 27% hingegen möchten weniger Zeit in den sozialen Netzwerken investieren. 69% haben nicht vor, ihre Gewohnheiten in diesem Punkt zu ändern. Also im Großen und Ganzen hat sich erstmal nicht so viel verändert. Es gibt halt Leute, die einfach keine Lust mehr haben auf Facebook, aber die sind immer noch in der Unterzahl, sagen wir so. Und die meisten sprechen ja auch immer noch davon, weiterhin ihren Facebook-Account zu behalten. Ja. Muss man mal
Ich hatte
gucken.
nicht einen.
Ja, ich hatte einmal einen, und ich hatte ihn sogar vor allen anderen. Also das heißt, die Richtlinien waren noch in Ordnung, sagen wir mal, in Anführungszeichen, soweit es eben ging. Aber ja, dann war es das eigentlich schon. Ja, ansonsten, was haben wir hier? Genau. Nächstes Thema, wieder mal natürlich zu Facebook, weil es ist halt das größte Netzwerk, das geht nun mal nicht anders, aber diesmal wieder eine Studie und diesmal keine Umfrage, sondern Facebook-Nutzung macht neidisch und unzufrieden. Da wurde eine Studie gemacht, da wurden die Leute erstmal vor Facebook, also hat man erstmal so einen Test gemacht, ja, wie ist ihre Stimmung jetzt hier, bevor sie Facebook anschalten so ungefähr und wie geht es ihnen gerade und überhaupt und so fort. Und dann haben die dann, weiß ich nicht, dann waren die dann mehrere Minuten vor Facebook, haben sich dann, haben das benutzt, übers Handy oder über den Laptop. Und dann wurden die nochmal befragt. Und Folgendes wurde dann festgestellt: Die Wissenschaftler konnten auf Basis der Studiendaten weiterhin einen Zusammenhang zwischen Neid auf Facebook und der allgemeinen Lebensunzufriedenheit der Nutzer nachweisen. Die passive Nutzung von Facebook erhöht Neidgefühle, welche sich wiederum negativ auf die Lebenszufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer auswirken. In Anführungszeichen. Angesichts der weltweiten Nutzung von Facebook und der Tatsache, dass Neid eine universelle Emotion ist, sind sehr viele Menschen von diesen Auswirkungen betroffen, erklärt Co-Autorin Helena Winnecker von der TU Darmstadt und so weiter. Zusammenfassend kann man also sagen, Facebook ist für die große Lebensunzufriedenheit in Deutschland oder wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Weil, also das ist witzig, also Facebook aktiv zu nutzen, macht Spaß, weil man sich ja so ein bisschen darstellen kann und so weiter. Wenn man es aber nur noch passiv nutzt, wenn man sich also nur noch davor setzt und sich die ganzen Beiträge anschaut und dauernd irgendwelche Leute was von ihrem tollen, super aufregenden Urlaub erzählen oder dass sie gerade eine Pizza haben und du hast gerade verdammten Hunger und jemand schreibt etwas über Pizza und du denkst nur so, oh, ich will auch, dann steigert das die Lebensunzufriedenheit. Finde ich interessant.
Vielleicht bin ich darum so zufrieden mit meinem Leben, weil ich Facebook benutze.
Genau. Ja, auf Diaspora ist man dann zufrieden, weil man dann mit Leuten direkt in Kontakt treten kann. Oder hier auf Mumble, da macht das dann wenigstens noch Spaß. Aber ja, also auch nicht schlecht.
Ja, auf Diaspora kriegt man nicht Keksfotos, sondern man kriegt sie zugeschickt.
Genau. Oder Katzenbilder. Die machen ja auch fröhlich. Die gibt es ja auf Facebook nicht so oft. Katzenbilder machen immer fröhlich. Ja, sonst mehr oder weniger ein Link-Tipp, der dann eben auch in den Shownotes verlinkt sein wird. Und zwar gibt es eine wunderschöne Grafik darüber, über die Top 10 Social-Media-Sachen, also Webseiten, die gefailed sind, die platt gegangen sind. Und da haben wir auf Platz 1 iTunes Ping, auf Platz 2 Google Plus, Delicious auf Platz 3, Eons, habe ich noch nie von gehört. Eons ist auch gefällt. Diaspora auf Platz 5. Orkut war von Google, soweit ich das, oder Orkut wurde von Google übernommen.
Habe ich auch noch nie gehört.
Xanga, habe ich auch noch nie was von gehört. Dig, also D-I-G-G, ne? Das können wir auch noch. Friends, da kenne ich sogar noch. MySpace auf Platz 10 und das wär's dann aber auch. Ja, also die sind gefailed. Jetzt steht auch immer dazu, warum. Ne? Warum die gefailed sind. Also bei Ping war es zum Beispiel, weil zu viel gefiltert wurde oder weil einfach bestimmte Funktionen, die damals in Twitter und Facebook schon drin waren, eben nicht in Ping drin waren. Ja, Google Plus irgendwie. Das wurde irgendwie wie so ein Produkt behandelt und weil eben jeder auf Facebook war, weil Google Plus war eben einfach nur so eine Facebook-Kopie und warum sollte man das denn eben benutzen, so ungefähr. Außerdem hatte man da ja genau die gleichen Vorbehalte gegenüber Google wie bei Facebook. Warum sollte man also dahin wechseln? Ja, Delicious, okay, das kennt jetzt kaum jemand. So, Diaspora ist wiederum interessant. So, also, disappeared as soon as it was mentioned. Fand ich auch nicht schlecht. Also es ist requires people to install an app or port on a computer or server. People are too lazy for that. Was ja Quatsch ist. Ja? Also da haben,
ja, die Leute getan.
Haben sich die Leute nicht so wirklich informiert. Also von wegen, man muss ja auf jeden Fall sich einen eigenen Server aufbauen und bla bla bla, was ja nicht stimmt. Aber wenn du die Möglichkeit hast und das Wissen dazu hast, warum nicht? Ne? Genau, hier, dann kam noch ein Argument, dass es einfach nur dass es einfach nur aussieht wie kopierte Version von Google Plus, nur mit weniger Features als Facebook.
Und ja, also da muss man sozusagen, also damals, also ich bin ja kurz vorher habe ich mich auf Google Plus registriert und bin dann zu Diaspora gekommen.
Mhm.
Und das sah damals ja wirklich ziemlich ähnlich aus. Aber anscheinend sah das schon so aus, bevor Google Plus veröffentlicht wurde.
Genau
das heißt, Google Plus hat Diaspora kopiert.
Mhm. Hinzu kommt noch, dass irgendwie...
Weil auch Diaspora hatte ja die Aspekte schon vorher, die dann Google, bei Google heißen die einfach Kreise.
Mhm.
Google hat es dann aber weiterentwickelt und mehr gemacht raus als
Diaspora. Ja, weil sie haben ja auch die Manpower dahinter, ne? Die haben ja. Die hat Diaspora einfach nicht. Nun gut, also wenn ihr euch dann noch für die anderen Social Media Sachen da interessiert, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, das war jetzt erstmal der Auszug von Diaspora und Ping. Ja, sonst noch eine Sache, wo Harry Haller auf Diaspora doch sehr schade, also das sehr schade fand. Und zwar der Guardian ist eine sehr bekannte investigativ-journalistische Zeitung in Großbritannien und gilt noch so quasi als das, ja, als die große journalistische Instanz, sagen wir mal, so ein bisschen wie ganz deutlich früher bei uns der Spiegel. Also, weiß ich nicht, so 60er Jahre ungefähr. So könnte man das ungefähr übersetzen. Und der Guardian hatte auf seiner Website ein Unlimited Talkboard, also ein Forum, wo es keine Limitierung gab, außer es ist irgendwie strafrechtlich relevant natürlich. Also dann würden dann Informationen veröffentlicht werden. Aber dieses Talkboard war, also das heißt, wenn Rassisten zum Beispiel aufgetaucht sind oder weiß ich nicht, was für Leute oder Spammer oder Hater und so weiter, da hat kein Moderator eingegriffen. Und ob das irgendwie geordnet war oder nicht, da hat kein Moderator eingegriffen. Es gab keine Art von Zensur. Auch nicht, ne, um irgendwie den Anschein von Guardian oder so zu wahren. Alles gab es nicht. Dieses Talkboard, dieses Unlimited Talkboard vom Guardian ist jetzt geschlossen worden. Und Harry Haller hat dann gesagt, also es ist wohl ein großes Problem, dass das jetzt geschlossen worden ist, weil dort haben eben starke und super gute Diskussionen stattgefunden. Eben Argumentationen wie Rassisten gegen die Leute, die versuchen, solchen Rassisten etwas entgegenzubieten und das eben auf ganz normaler Dialogebene und eben ohne Gewalt. Ja, da könnte man natürlich sagen, du auch noch, aber das bringt ja nichts, man kann ja trotzdem die Diskussion weiterführen und dass das bei den Lesern des Guardian wohl eher der Fall war. Also, ne, dass es durchaus Rassisten gab, also ist jetzt nur ein Beispiel, gab natürlich noch wahrscheinlich noch viel, viel schlimmere Leute, aber dass da eben eine ordentliche Diskussion passiert ist. Und ich habe das hiermit aufgenommen, weil auch Foren eine sehr alte Art, also erstens, weil der Guardian als Grund angegeben hat, ihr seid ja jetzt alle auf den sozialen Netzwerken so ungefähr, hat er tatsächlich, also der Guardian hat gesagt, ja, ist ja schön, also toll, dass wir so erfolgreich hiermit waren, aber die Nutzung nimmt ab und ihr Leser habt euch ja quasi alle auf die sozialen Netzwerke verteilt und deswegen schließen wir hiermit das Forum. Jetzt muss man dazu sagen, dass in den sozialen Netzwerken ja sowieso zensiert wird, vor allem auf Facebook, ja, Anti-Facebook-Videos sind auf einmal nicht möglich abzuspielen und sowas. Und dieser Guardian ist jetzt die Frage, kann Diaspora dafür eine Alternative sein? Was glaubst du?
Ja, also auf Diaspora wird ja auch nicht zensiert so direkt. Also das kann schon eine Alternative sein.
Ja, also wie gesagt, solange es strafrechtlich nicht relevant ist, also wie es eben bei Diaspora passiert ist, ist das eben so eine Frage, ne?
Also, ja, der ist jetzt einfach auf einem anderen Pott, wo er nicht mehr strafrechtlich relevant ist.
Ja,
also in einem anderen Land.
Wenn er meint, dass er das braucht. Na gut.
Ja, er hat auch seine Plattform, wird nicht zensiert und kann man mit ihm reden, wenn er mit sich reden lassen will. Und sonst sollen ihn die Leute ignorieren, aber ich finde, das muss man nicht zensieren.
Genau. Ja, genau. Also solange man sich das selber nicht in die Bredouille fährt, sollen die das ruhig machen, weil ich meine, die einzigen Möglichkeiten, die sie haben, sind ja irgendwelche Fotos hochzuladen und ich meine, wer mal den NSFW-Hashtag nicht gefollowt, aber zumindest sich immer angeguckt hat, der weiß schon, was alles so auf den Diaspora-Servern liegt. Meine Güte. Kann ja jeder mal gerne mal für sich erfahren, wenn er unbedingt möchte. Und ich glaube, solche Diskussionen können vielleicht den einen oder anderen auch bekehren. Klar, das muss auch ordentlich passieren. Also das kann nicht einfach so, Rassisten sind doof. Ja, das bringt's nicht. Sondern es muss ja auch irgendwie eine Aufklärung passieren. Es gibt ja auch, sagen wir mal, intelligente Menschen, studierte Akademiker, die sagen, ja, also da, nee, also natürlich gibt es Rassen, menschliche Rassen und so weiter. Und solche Ideologien muss man halt bekämpfen. Aber
ja,
mit einer ordentlichen.
Aber es kommt immer auf die Leute an, die miteinander reden. Also da kann man mit zensieren oder so nicht viel, also ja.
Richtig, man kann also
sich die Leute untereinander selbst das machen.
Richtig, also verbieten bringt, glaube ich, nichts. Also ich meine, ja, wie gesagt, ich kann jeden Pottbetreiber verstehen, der sagt, hier raus, verschwinde. Erstens, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Zweitens, bist du eine Gefahr für mich als Pottbetreiber, ja, dass ich irgendwie dann belangt werde oder so und deswegen verschwinde. Vollkommen verständlich, nur ne, direkte Zensur findet so auf Diaspora ja auch nicht statt.
Ja.
Ja, gut, dann zum Server gibt es jetzt auch den Titel Server Restart von Ethan Fryer und wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ich habe gerade fehlerhafterweise den Jingle verschluckt. Kein Problem. Der Jingle wäre gewesen, Neues aus der Community. Wir sind übrigens wieder jetzt da, ja, auf der Radio CC zur Diaspora Night. So, dein Thema. Also, sagen wir mal, das ist ein Thema, was dich wahrscheinlich direkt betreffen würde, wenn du jetzt einen Pod aufsetzen würdest, Benny.
Ja, also da hat einer auf einem Blog geschrieben, heute schon verzweifelt, nein, dann setz mal einen Diaspora-Pod auf. Und ja, es wird oft kritisiert, dass Diaspora zu kompliziert zu installieren ist und so. Und man muss schon einiges beachten, aber ich fand es jetzt nicht unmöglich. Und ich habe Diaspora ja damals als Schulprojekt gemacht, das mal zu installieren. Und ich habe die Grundinstallation in zwei Lektionen, also anderthalb Stunden von der Schule aus gemacht. Das hat eigentlich funktioniert. Und ja, ich habe mich da einfach an das Wiki gehalten.
Ja, er hatte da noch ein paar andere Probleme. Also zum Beispiel hat Thomas Leister, der auf dessen Blog das dann geschrieben worden ist und der das dann verfasst hat, hatte geschrieben, dass er das Problem hatte, dass er nicht auf die richtige Versionsnummer geachtet hat. Und,
ja.
Also auf die Versionsnummer von Ruby zum Beispiel. Und
ja,
da fingen die ersten Probleme mit an.
Ja, kann sein, dass es jetzt eben, wobei ich meine, es steht im Wiki, dass ich habe einfach das Debian noch angeschaut, also es gibt noch eine spezielle Seite für Debian, was man halt unter Debian alles installieren muss. Und da wird es auch beschrieben, wie man mit RVM die richtige Ruby-Version kriegt.
Ja, deswegen, also müsste man dann einfach schauen. Also vielleicht sollte wirklich mal eine wirklich schöne, ordentliche, vielleicht auch am besten erstmal deutsche Installationsanleitung machen, wie es jetzt aktuell läuft, wie man aktuell einen Pod aufsetzt. Und welche Probleme da vielleicht einhergehen können oder das am besten direkt ins Wiki packen.
Ja.
Ne? Weil da sollen die Leute ja später dann genau zuschauen. Im Moment gehen die Leute ja erstmal auf die GitHub-Seite und das Wiki ist ja auch noch nicht freigeschaltet und auf das Wiki wird auch derzeit noch nicht verlinkt, obwohl da schon viele Informationen hinterlegt worden sind. Deswegen wird Zeit, dass endlich die Project-Seite fertig wird. Und ich habe auch schon mitbekommen, dass FLA, soweit ich weiß, ein französischer Developer, der mit an Diaspora arbeitet, dass er auf jeden Fall schon helfen möchte. Und wer sich ein bisschen vielleicht mit CSS und auch mit, ich glaube, Drupal benutzen die, sicher bin ich mir nicht, ich glaube, Drupal benutzen die derzeit, für die Project-Seite, also diaspora-project.org. Wer sich damit auskennt, der soll sich doch einfach mal bei Sean melden. Ich glaube, der freut sich da sehr drüber, wenn ihm ein paar Leute zur Hand gehen.
Ja.
Ja, ansonsten hatte Dennis mit großem I gefragt, ob es möglich ist, einen abgeschlossenen Diaspora-Pod zu erstellen. Also quasi so eine eigene kleine Community, in der man einfach die Grundfunktion hat von Diaspora und die Dezentralität quasi ausgeschaltet ist, wie bei XMPP. Weißt du da ein bisschen was drüber?
Ich weiß, dass es so direkt nicht möglich ist, weil Diaspora ist, also du müsstest das quasi mit einer Firewall verhindern, dass der rausgeht.
Okay.
Und weil du kannst auf einem Pod nicht deaktivieren, dass man nach anderen Nutzern suchen kann, die auch extern sind. Zumindest gibt es keinen Schalter dafür.
Oh,
klar, man kann es umprogrammieren.
Okay.
Ist Open Source.
Ist Open
Aber so Source. Ist es an sich nicht vorgesehen, einen geschlossenen Pod zu machen.
Gut, würde das denn Sinn machen? Also ist jetzt die Frage. Also, ich meine, der Kern ist ja eigentlich von Diaspora Dezentralität. Und jetzt sitzen da irgendwelche Leute mit dem Diaspora-Code ihrer eigenen Communities auf. Macht das Sinn?
Ist ein bisschen schade, finde ich, aber weiß nicht, was das. Vielleicht haben einen Grund dafür oder ja, wollen das irgendwie wirklich für was Internes benutzen. Ich finde es, aber es ist nicht nötig, die das zu begrenzen gegen außen. Weil man kann ja auch beschränkt teilen. Und dann, wenn man das nur mit Leuten, also einen Kreis macht, beziehungsweise einen Aspekt macht, für nur Leute auf dem Pod, dann bleibt das auch auf dem Pod.
Ja.
Sonst kann man ja zusätzlich immer noch mit Leuten von anderen Pods teilen.
Die Überlegung wäre ja auch, in Zukunft das so zu machen, man hat einen Diaspora-Pod oder jede Schule hat einen Diaspora-Pod und dort werden einfach alle Informationen veröffentlicht. Und wenn jetzt Leute von anderen Schulen kommen oder sagen wir mal, wenn man dann in die, weiß ich nicht, die Schule wechselt oder so, dann nimmt man einfach seine Daten mit von dem Schulserver, vom Diaspora-Pod und packt dann auf den Diaspora-Pod des anderen Schulservers drauf.
Ja, dazu müssten aber mal Umzüge möglich sein.
Ja, gut, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das möglich wäre. Das ist ja jetzt auch nur Zukunftsmusik, weil dafür müsste Diaspora ja so viele Features anbieten, dass die Schulen sagen würden, ja, so ein Aufwand, das zu pflegen, aufzusetzen und so weiter, das macht Sinn und dann machen wir das auch.
Ja, also eben die Installation und alles, also Installation vor allem muss noch einfacher werden. Die Pflege ist mittlerweile wirklich recht einfach. Also durch die Releases ist es eigentlich immer stabil und man muss nicht mehr Angst haben, dass einem gleich der ganze Server um die Ohren fliegt, wenn
Das ist
man
schön,
updatet.
das ist schön zu hören, weil ich meine, keiner von uns bisher konnte das jetzt bewerten, aber das ist echt gut zu hören, weil das zeigt ja auch, dass dran gearbeitet wird, ne? Also
Ja,
dass die
also
Leute da
da
nicht
bin ich
nur.
echt dankbar drum, weil früher war das immer so, ja, mache ich jetzt heute ein Update, habe ich noch irgendwie 1, 2 Stunden Zeit, falls mir das ganze System um die Ohren fliegt, um das wieder zu fixen? Oder, ja, also mir ist auch, also ich habe immer lokal getestet, auf einem lokalen Pod und das da mal gestartet, nur gab es zum Teil auch Fehler, die nur im Produktionsbetrieb auftraten, weil da halt dann was anders war mit JavaScript oder CSS und so. Und ja, lokal ging alles, mache ich produktiv neue Versionen drauf und da ging dann plötzlich gar nichts mehr. Und ja, dann schnell wieder Rollback. Aber ja, seit es die Releases gibt, kann man eigentlich recht gefahrlos und schnell updaten, auch bei Security-Releases.
Okay. Ja, dann ein Feature von auch wieder von PrePizza, Read It Later Button ist gewünscht. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt die Beiträge einfach per einem kleinen Read It Later Button in einen eigenen kleinen Ordner verschieben? Und dort können wir, oder in den eigenen Aspekt vielleicht, irgendwie sowas könnte man ja auch realisieren, wo man die dann rein verschiebt und dann später durchliest oder sowas. Macht das Sinn? Also,
Ja,
bräuchtest du sowas oder würdest du sagen, wir haben doch den Hide-Button, also dass man das verschieben kann, dass man den sagen kann, möchte ich nicht mehr angezeigt
also
bekommen?
wäre ein nettes Feature, ja. Brauchen, wenn ich jetzt einen Post habe, den will ich noch lesen, mache ich den einfach mal irgendwie in einem Tab auf oder ja, nutze halt Read It Later selbst und speichere den da drin und lese den halt so selber oder eben meistens mal lasse ich den einfach irgendwie auf in einem Tab, bis ich Zeit habe, den zu lesen.
Also genau, bei mir ist es ja ähnlich. Ich nutze dann die Firefox Tab Groups, wo man dann das schön anordnen kann. Ich meine, ich muss ja ordnen für die Linux Lounge und da sind ja auch oft Sachen auf Diaspora, die man gut benutzen kann dafür, irgendwelche Tipps oder so oder Diskussionen oder Erfahrungswerte und auch für die Diaspora Night und so weiter. Und wenn dann verschiedene Links werden dann einfach schön geordnet. Ich glaube, so ein Read It Later Bereich oder so eine Ordnung von Beiträgen macht Sinn, also das Favorisieren zum Beispiel von Beiträgen fände ich eine tolle Sache. Gab es ja auch schon mal eine Diskussion drüber, indem man aber dann sagt, okay, das ist aber ein Feature, was ihr an- und ausschalten könnt, damit eben Diaspora nicht zu unübersichtlich wird. Weil darum, das ist eben, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man überlegt, Features so viele wie möglich, aber es darf nicht unübersichtlich sein. Die Leute müssen direkt klarkommen. Sonst hat man nämlich ein großes Problem, dass die Leute abgeschreckt sind und sagen, nee, sowas machen wir nicht. Bei Facebook haben sich alle dran gewöhnt. Am Anfang waren ja relativ wenige Features, dann hat das so einigermaßen funktioniert und irgendwann war dann Schluss. Ja, irgendwann war dann ohne Ende Features drin und dann kamen die Leute aber trotzdem damit klar, weil die Features so stetig kamen. Aber wenn wir jetzt langsam Features aufbauen und die Leute kommen da ran und denken nur so, oh mein Gott, was ist das denn? Klar, ich habe ganz viele tolle Features, aber wie komme ich da hin?
Ja, also ich bin ein Freund von vielen Features. Man muss halt schauen, dass man es auch für den schnell überforderten Benutzer einfach macht. Also dann halt, dass man irgendwie einen erweiterten Bereich macht in irgendeinem in Einstellungen, ein kleiner versteckter Link, wo man dann ganz viele Features einschalten kann. Aber für den Standard-User sind die einfach erstmal versteckt und dann ist er nicht überfordert oder so. Also ja, bevor man jetzt da alle möglichen Features direkt reinschmeißt und dann kommt ein User, der neu drauf kommt, direkt nicht mehr klar. Mhm. So kann er halt, könnte er halt, wenn er dann, ja, ich will jetzt mal schauen, was es sonst noch so kann, sich da mal ein bisschen reinklicken und das ausprobieren. Aber ja, nicht, dass jemand überfordert wird.
Genau. Ja, eine schöne Anekdote. Wenn du dein Handy verloren hast, Benjamin, was machst du dann? Also wenn du nicht weißt, wo dein Handy liegt.
Erstmal versuchen, darauf anzurufen, aber mein Handy verliere ich eigentlich nicht.
Sollte man nicht, genau. Also guten Leuten passiert das nicht, aber einigen Leuten auf Diaspora passiert das. So auch WB2BH, sie, glaube ich zumindest, meinte dann, ja, ich kann mein Telefon nicht finden, auf Englisch. Und dann kamen auch dementsprechende Kommentare dann darunter, ja, wo hast du es denn letztes Mal hingelegt? Und also das, was man eben so standardmäßig sagt. Das Witzige ist dann, ja, ruf doch einfach mal dein Handy an oder weiß ich nicht, geh nochmal ein paar Schritte zurück, wo du gerade herkamst oder so oder rekapituliere nochmal alles. Also die haben einfach Hilfen gegeben, Gedankenanstöße auf Diaspora in den Kommentaren unter diesem Beitrag und später hat sie es auch gefunden. Also wenn ihr mal irgendwann euer Telefon verliert, einfach auf Diaspora posten und ihr findet euer Handy wieder, gar kein Problem. Ich weiß nicht, demnächst werde ich sagen, weiß ich nicht, ich habe kein Geld. Diasporianer, könnt ihr mir da nicht irgendwie weiterhelfen?
Und ja, dann, aber also ich habe ja schon anderes Zeugs zum Teil irgendwie nicht mehr gefunden. Also das Handy jetzt eher selten, aber dann gehe ich eigentlich auch so eben ein paar Schritte zurück oder ja, wo habe ich es denn zuletzt gehabt und so und dann vielleicht von da wieder vorwärts oder so.
Ja, es ist witzig, also dass man das dann aber über Diaspora dann teilt. Das Problem ist nur, dass solche Beträge natürlich auch sehr privat wieder sind und das stört ja viele und ich finde es auch richtig, dass das Leute stört, weil wir wollen ja immer, also es soll ja ein bisschen anders laufen hier als auf Facebook. Wir sind ja jetzt nicht die allerbesten Freunde alle, aber wir sind Kontakte, die gut miteinander umgehen können und ordentlich diskutieren können. Ja, gut. ja, einen neuen Hashtag vielleicht für den einen oder anderen, der sich damit nicht auskennt. Weißt du, was ein Micro-Adventure ist?
Ja, jetzt schon. Also ja, ich habe jetzt das hier gelesen, aber vorher kann ich das
nicht. Nicht spoilern.
Ja, erzähl mal. Ja, ich habe es nur so überflogen.
Also, Kaspars of Baltia hat einfach mal gepostet, ey, ich bin der Erste, der hier den Micro-Adventure-Hashtag benutzt auf Diaspora. Hatte eigentlich gedacht, dass hier noch Leute sind, die sich damit auskennen. Also, Micro-Adventures sind kleine Abenteuer, die man sich quasi selbst setzt. Man läuft einfach mal durch einen Wald, den man nicht kennt, oder fährt einfach irgendwo mal hin, ganz zufällig. Und auf einmal steht man an einem wunderschönen Aussichtspunkt und wandert ein bisschen weiter oder so. Macht das am besten nach der Arbeit, irgendwie spontan vom Arbeitsplatz aus oder auf dem Weg zurück nach Hause oder so. Um einfach ein bisschen zu entspannen und um auch ein bisschen was zu erleben. Vielleicht auch, um einfach seine Umgebung ein bisschen kennenzulernen. Macht dabei Fotos oder sonst irgendwas und kann das dann eben auch auf den sozialen Medien, also im sozialen Bereich, was? In Social Networks erwähnen.
Oh, irgendwo war deine Voice Activation gerade weg.
Aber ich bin wieder da, ja?
Ja.
Okay.
Ich habe mitten im Satz nichts mehr gehört.
Ja, und solche kleinen Abenteuer sind natürlich eine tolle Sache. Wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann fragt doch einfach mal Kaspars of Baltia. Der wird vielleicht so eine kleine Anleitung geben. Ich glaube, wer einen eigenen Pod betreibt, kann sogar ganz einfach sagen, okay, ich fasse die einfach immer kurz zusammen, meine kleinen Abenteuer, die ich erlebt habe. Und das sind wohl schon ganz tolle Fotos und tolle Erlebnisse bei rumgekommen durch dieses zufällige auch Ansprechen von Personen oder so und ja, einfach mal nach dem Weg fragen, wo gibt es denn hier tolle Aussichtspunkte, sodass man so kleine Geheimnisse auch weitergeben kann. Nebenbei, wenn ihr da irgendwie besonders erfolgreich wart, schreibt das doch einfach mal auf Diaspora und oder sendet das mal an uns irgendwie per Mail oder irgendwie erwähnt uns dabei. Dann können wir das vielleicht auch mal mit reinbringen, so als gutes Beispiel, wie es sein könnte. Was noch eine andere Sache ist, die Wikipedia hat ja jetzt ein neues Wiki-Journey oder sowas oder Wiki-Travel, ich weiß es nicht mehr. Die Wikipedia Foundation hat ja jetzt eine Reiseführer-Plattform oder Wiki aufgesetzt. Und dort soll das total einfach sein, eben so einen eigenen kleinen Reiseführer mit der Community zu schreiben. Und wenn ihr da irgendwelche Sachen gefunden habt, könnt ihr da sicherlich das eine oder andere ergänzen. Ja, wen dürfen wir willkommen heißen jetzt auf Diaspora?
Ja, wir haben zwei Trade-VC-Moderatoren mehr auf Diaspora. Lukas Vlad ist, glaube ich, schon ein paar Tage länger drauf und genau. Seit gestern jetzt, nachdem das Radio down war, ist jetzt auch ASOX noch auf Diaspora.
Genau. Und ja, hoffen wir mal, dass es mehr werden. Und naja, Thorsten hat ja auch den Server jetzt gewechselt, ne?
Ja, aber auch nur, weil er eine nerdpol.ch Mailadresse wollte.
Kann ich aber auch verstehen. Ich finde, das ist schon eine schöne, schöne Domain.
Ja.
Ja.
Das wer sagen, vom Radio ist, ist noch nicht bei Diaspora.
Also Max ist auf jeden Fall da, ich, Faldrian, Lukas K, also Lukas mit K, Lukas mit C, Michael, Leo, ich glaube, wir haben alle. Also wenn jetzt noch irgendeiner fehlt, dann erschlagt mich, aber ich wüsste jetzt keinen mehr. Sogar unser Podcastmacher hier von Machthose Podcast, sogar der ist auf Diaspora, nicht aktiv im Moment, aber der ist auch auf Diaspora findbar. So, okay, die letzten drei News, ganz simpel, ganz einfach, ganz schnell. Rios ist ein User auf Diaspora, der eine Band besitzt oder ein Teil einer Band ist. Und die haben vor kurzem, die kommen aus Argentinien und die haben vor kurzem tatsächlich einen Only Diaspora Musik-Livestream gemacht. Das heißt, sie sind gerade neu bei Diaspora drin und haben gesagt, ey, coole Community und wir haben schon so viel Feedback und überhaupt und wir machen jetzt mal einen Musik-Livestream für euch. Wir spielen jetzt einfach mal ein kleines Mini-Konzert über Ustream und das haben sie getan und leider kann man davon keinen Mitschnitt mehr erhaschen, aber vielleicht sollte man sich einfach die Jungs merken und dann einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Problem ist, unterschiedliche Timezones, also da achten wir dann auch, da solltet ihr dann darauf achten, dass ihr da nicht um 16 Uhr einschalten wollt und dann merkt, Moment mal, in Argentinien ist es jetzt Nacht. Verdammt. Also, mal gucken. Und Pinguin Basto, beziehungsweise Sebastian Basto, Sebastian? Ja, also Sebastian, auch aus unserer Community und glaube ich auch gerade im Chat, hat quasi einen Handschriftvergleich-Contest-Wettbewerb, was auch immer, aufgenommen, ins Leben gerufen und ihr vergleicht einfach eure Handschrift. Ihr schreibt einfach was, fotografiert das mit dem Handy ab, ladet es auf Diaspora hoch und am besten mit, ach, auf Italienisch. Gut, dass du dich damit auskennst, ich nicht.
Google Translate sagt das. Aber ist dein nächstes Thema.
Okay. Und dann schreibt einfach mal, ne, wie sieht eure Handschrift aus und packt das einfach mal mit auf Diaspora, am besten mit Verlinkung dann zu Basto, sodass er das ein bisschen sammeln kann und auch weiterteilen kann oder so. Und ja, ist sicherlich mal interessant. Wer noch mitgemacht hat, war Deus Vigendi und ja, hoffen wir mal, dass es mehr werden. Ich fände das wohl interessant, weil ich weiß ganz genau, dass ich eine Sauklaue habe. Ich werde da wahrscheinlich eher nicht mitmachen. mal schauen. Ja, und genau, die nächste News war nicht Spanisch, sondern Italienisch. Und zwar gibt es einen Beitrag von, also uns als Thema, mit uns auch verlinkt. Und ich finde es irgendwie witzig. Auf Spanisch? Auf Italienisch, okay. Und ja. Hast du das übersetzt? Weißt du, was das bedeutet?
Ja, ich habe es halt mal in Google Translate reingekriegt und das meint, es ist Italienisch. So bei Sprache erkennen.
Okay, und was heißt
Und
das
da
genau?
hat halt jemand das Radio entdeckt, neu auf Diaspora und warte, ich muss das nochmal, ich kann das nicht mehr auswendig. Ich habe das heute Mittag schon mal übersetzt. Ja, und ja, sie freuen sich, dass es einen HTML5-Player mit OGG gibt und dass es CC-Musik gibt.
Und dass er das über Diaspora gefunden hat, also Linux bei uns,
Genau.
super. Ja, freuen wir uns doch auch, dass wir sogar bis nach Italien durchkommen. Wir haben ja auf unserer Twitter-Seite noch eigentlich stehen. Auf unserer Twitter-Seite steht ja Zielort oder Stammsitz, Standort steht deutschsprachiger Raum. Aber wenn wir jetzt schon sogar bis in den italienischen Bereich vordringen, umso besser. Ja, das wäre es von unserer Seite aus für die Diaspora. Wir haben ja deutlich überzogen, aber das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, ihr wart ja auch ziemlich froh darüber, nach so einer Sendepause, dass da wieder was zurückkommt, dass mal wieder gestreamt wird. Und wir haben jetzt auch mal so einen Hardcore-Test für den Stream hier durch. Das ist auch ganz toll.
Ja, ob der neue Server das auch mitmacht.
Also ich möchte erstmal dir ganz herzlich danken, Benjamin, dass du mitgemacht hast, weil das war echt schön abwechslungsreich. Und
Ja, gerne.
nächstes Mal bereiten wir das, glaube ich, noch ein bisschen besser vor, dass wir da die Redebeiträge ein bisschen ausloten können. Weil ich
Ja,
meine,
das war diesmal ein bisschen knapp.
ja, genau. Und ich meine, wer das jetzt hier mitbekommt, nebenbei, also wir haben hier wirklich, während die Sendung lief, schon einfach noch die Beiträge vorbereitet und nochmal durchgelesen und so. Also das geht so aus dem Stegreif. Und wie gesagt, ihr bekommt dann nachher die Links noch als Post. Ansonsten noch vielen, vielen Dank an Moritz, an JavaFund, an PythonFund. Ja? Ist alles dieselbe Person nebenbei bemerkt. Und zwar für die Vorbereitung für die angepasste Mumble-Version. Vielen, vielen Dank dafür, sonst wäre das nämlich hier gerade gar nicht möglich gewesen. Folgendes, Mumble funktioniert mit der Technik, die ich hier normalerweise benutze, nicht. Bricht ab, stürzt ab, friert ein bei der Verbindung zum Server und damit hat sich das erledigt. Moritz hat das so eingestellt, hat das so mit dem Patch fertig gemacht unter meinem System hier, dass ich das ganz normal gebrauchen kann und jetzt auch alle Sendungen nur noch über Mumble streamen werde, wenn es denn irgendwelche Community-Sachen in der Form gibt. Ja, so müssen wir sonst noch irgendwelche Dankestiraden aussprechen.
Weiß nicht.
Ja, danke an, genau, danke auch an alle, die gestern noch mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben, Kritik geäußert haben, was das neue Design angeht, was weiß ich nicht, was so Funktionen angeht, die wir jetzt so langsam alle nachrüsten werden, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren oder doch und so. Und ganz wichtig, ne, immer Feedback, weil wir brauchen das jetzt. Also Kommentare, also die ganzen Mails, wie gesagt, funktionieren. Probiert's aus. Beziehungsweise schickt uns dann eben Sachen, die euch nicht so gefallen, oder wir sehen uns einfach im Mumble. Ja, ich glaube, das sollte jetzt auch so ein mehr oder weniger so ein Grundrecht oder so eine Grundrichtlinie sein, dass wir uns zwischendurch mal im Mumble blicken lassen als Moderatoren und dass wir dann auch mit der Community gut interagieren können. Wir machen da übrigens überhaupt keinen Unterschied mehr, weil das verschwimmt ja quasi. Ne? Also hier wird. Also der Hörer und Moderator ist ja fast schon dasselbe. Ich höre ja auch Sendungen anderer, also. Okay. Ja gut, dann würde ich, wie gesagt, danke fürs Zuhören und ich glaube, wir hören uns dann beim nächsten Mal und schauen dann noch mal kurz einen Blick in den Chat, weil hier mein X-Chat hier am Blinken ist. Ein Dank von Deus haben wir bekommen und wunderbar, ganz klasse. Ja, gut. Also, bis demnächst und ja, was für eine Sendung. Ja, JavaFund, du hast das letzte Wort. Ach,
Was?
JavaFund, ich will.
Du auf
Mann!
JavaFund
Tut mir
reagierst.
leid! Es gibt so
Außerdem
eine.
heißt er jetzt Python Fund.
Ja, Python Fun, also, Benjamin.
Ja.
Meine Güte.
Ich bin nicht gut in den letzten Worten.
Sag einfach Danke und bis zum nächsten Mal.
Ja, hat Spaß gemacht, jetzt hier mal auch bei dir Diaspora Night dabei zu sein. Ja, freue mich aufs nächste Mal.
Ich eben mich auch und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ja, tschüss.
Diaspora Night. Diaspora Night.